Gottesdienst am 3.7.2022, diesmal mit Herrn Diakon Ziegler.
Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Gottesdienst, welchen wir beginnen und feiern ihn im Namen Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ein ganz herzliches Willkommen in unserer Mitte gilt Herrn Diakon Jürgen Ziegler. Lieber Jürgen, vielen Dank für deinen Dienst heute bei uns. Du wirst langsam eingemeindet. Nicht weniger herzlich begrüßen wir unsere Organistin, Frau Irene Kohl. Liebe Irene, danke für deinen treuen Dienst. Ein selbstverständliches Dankeschön auch an unsere heutige Mesnerin, Frau Uschi Brehm. Liebe Uschi, vielen Dank für deine Verlässlichkeit. Der Wochenspruch für diese Woche lautet: Jesus Christus spricht, der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Aus Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. In Jesus Christus konnte und wurde die Umkehrwende eingeleitet und besiegelt. Alle, die ihm vertrauen, erfahren das göttliche, das ewige Leben. Die entscheidendsten Bereiche in unserem Leben erfahren dadurch Veränderung. Die Schuldfrage wurde in Jesus Christus gelöst, geklärt, denn er nahm unser Versagen, unsere Schuld auf sich, auf das wir vor Gottes Thron freigesprochen werden konnten. Dazu kam, dass wir in ihm in ein Überwinderleben, in ein Siegesleben mit hineingeführt Worten sind. Er selber spricht zum Beispiel: Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So ist das Leben in und mit Jesus ein attraktives Leben, ein erfülltes Leben Und das Lernen von ihm ist eine Lebensaufgabe. Und zwar die beste und die herrlichste, die wir uns wünschen und vorstellen können. Und da kann man eigentlich nur beginnen, weiter zu jubeln. Und so stimmen wir gleich an mit dem ersten Lied. Singt dem Herrn und lobt ihn. Miteinander ein Teil aus dem Psalm 103 miteinander sprechen, die Nummer 780. Aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinem heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du bewunderst in deine Gnade. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade halten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen vor uns sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du einer unter uns geworden bist, der das Leben hat und sich auch für alle dahingegeben hat. Herr Jesus, alle, die dir vertrauen, erfahren die Vergebung der Sünden, um durch dich, Herr Jesus, vor Gottes Thron freigesprochen zu werden. Deine Gegenwart in uns bewirkt ein Siegesleben, nach dem wir uns sehnen, und da wollen wir weiter hineinwachsen. Dein Heiliger Geist steht uns dankend zur Seite, um dich groß und größer in uns zu machen. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Amen. Jetzt kommt eine längere Lesung. Wer nicht stehen bleiben will, kann sich ohne weiteres setzen. Das Gleichnis von den Verlorenen und den verlorenen Söhnen. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen das Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sich. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich werde. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Wir danken dir für deine Liebe zu uns, die in Jesus Christus nie aufhören wird. Und so danken wir dir, dir zu gehören für Zeit und Ewigkeit. Amen.
Amen.
Lasst uns den Glauben, christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
das du für uns bereit hast. Wir bitten dich jetzt, dass dein Wort bei uns ganz persönlich ankommt, bei jedem, jeder von uns. Mach du unsere Herzen weit auf, dass wir empfangsbereit sind und dass wir das Wort auch im Gehorsam annehmen. Amen.
Amen.
Liebe Gemeinde, ich mache mit Ihnen heute Morgen eine kleine Zeitreise. Wir fahren weit zurück in der Zeit. Weiter als in die Zeit der ersten Christen, weiter als die Geburt Jesu, weiter als das große römische Reich in seiner Blütezeit steht. Und wir halten an in etwa um das Jahr 600 vor Christus. Bei uns in Süddeutschland, da wo wir jetzt leben, ja, wer hat da gelebt und gewirkt? Die Kelten. Und in Kleinasien wirkten die sogenannten Vorsokratiker. Bekannte Namen wie Thales von Milet und Pythagoras, die wir vielleicht nur aus dem Matheunterricht kennen, haben da gewirkt. Die waren vor allem Philosophen und die haben nach dem Ursprung dieser Welt und des Lebens geforscht. Mit ihnen beginnt die griechische Philosophie, die unseren Kulturkreis bis heute prägt. Aber uns interessiert eine andere Gegend. Wir befinden uns im Zweistromland, dem Land zwischen Euphrat und Tigris, dem heutigen Irak, im Land der Babylonier. Dort lebt das Volk Gottes im Exil. Die Welt ist in großer Bewegung, eine neue Großmacht ist entstanden und expandiert und Gebiete erobert. So wie jetzt ja gerade auch alles ein bisschen durcheinander gerät und keiner weiß, wo das hinausgeht, so dürfen wir uns das in der damaligen Zeit auch vorstellen. Und mitten unter die Exulanten, da lebt ein Priestersohn, nämlich Hesekiel. Oder wie er in der katholischen Kirche und eigentlich auch besser heißt, Ezechiel. Sein Name bedeutet, Gott stärkt, beziehungsweise Gott möge stärken. Was er gar nicht so richtig zu seinem Auftrag zu passen scheint, er soll vom Gericht Gottes über Israel sprechen, was er auch tut. Eine schwere Aufgabe. Wenn Sie die Muse dazu haben heute Abend, dann lesen Sie mal die ersten Kapitel in diesem Buch Hesekiel. Dann kriegen Sie mit, welch eine Last das für den Hesekiel ist, diese Gerichtsbotschaft auszudrücken. Und dann darf er auch noch diese Botschaft auf einer Schriftrolle aufessen. Und dann heißt es, es ist wie süß wie Honig, in sich aufnehmen und uns dann wirklich auch noch irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und dann sagt Gott auch noch, die Leute wollen das gar nicht hören. Du musst rechnen, die Leute wollen das nicht hören, wenn du das sagst. Und als Zeichen dafür kann er dann auf einmal nicht reden. Also das ist ganz spannend, wenn man das so liest. Eine ganz schwere Aufgabe. Hesekiel gehört zu den ersten Menschen aus der Oberschicht, die verschleppt worden sind. Jahre später trifft es dann noch viel mehr. In Babylon leben sie in Kolonien zusammen. Aber an Gefangene muss man da auch nicht denken. Denn in dieser Zeit verwandelt sich ihr Glaube. An die Stelle des Tempels treten die Synagoge und der Sabbat, die Beschneidung und die Speisevorschriften. An die Stelle des Kultes die Verpflichtung auf das Gesetz und das Tun des Rechten, die Ethik. Man könnte sagen, das ist die Geburtsstunde des Judentums. Ab der Zeit spricht man dann auch von den Juden. Wie gesagt, Hesekiel predigt vom Unheil über den Tempel und ganz Israel. Und das macht in den Augen seiner Glaubensgenossen alle Hoffnungen auf eine Rückkehr zunichte. Man ist schockiert und trauert der guten alten Zeit in Israel nach. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. By the rivers of Babylon, where we sat down, manche kennen das noch von Bonnie M. Ja? Mit diesem Vers beginnt der Psalm 137. Und dieser Psalm 137 thematisiert das Trauma vieler. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte Gott das zulassen? Ist das gerecht, wenn die Nachfolgegeneration dafür büßen muss, was die Väter ihnen eingebrockt haben? Schuldzuweisung, um die Situation verstehen zu können. Und genau in diese Zeit hinein hat Hesekiel eine Predigt gehalten. Hören wir auf den heutigen Predigttext. Genauer gesagt auf die ersten vier Verse in Hesekiel 18. Die anderen Verse, die werden wir später noch hören. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich den Text am Stück vorlese, der ist erstens nicht allzu, der ist ziemlich lang und man kann da schnell viel vergessen. Also habe ich ihn einmal ein bisschen aufgeteilt. Also die ersten vier Verse. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Ja, liebe Gemeinde Bubsach, wie konnte es so weit kommen? So fragen sich die Menschen im Exil und sie haben eine Antwort. Ja, was heißt eine Antwort? Es ist ja eine Schuldzuweisung, das Sprichwort. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Ich denke, wir verstehen den Sinn dahinter. Aber das Sprichwort passt nicht. Es soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel, spricht Gott. Mit anderen Worten, vergesst es. Aber wie sollten sie? Heißt es in den 10 Geboten nicht, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Bildnis machen? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Ist da Widerspruch? Das Wort ist natürlich in die Zeit hineingesprochen. Aber so einfach sollen wir es uns aber nicht machen. Schauen wir in unsere Zeit. Ich muss das Thema Missbrauch ansprechen. Vor allem sexuelle Gewalt an Kindern. Die Gesellschaft schaut ja derzeit vor allem auf die Kirchen. Und es ist schlimm genug. Aber die meisten Vorfälle ereignen sich im familiären Umfeld. Und Kinder sind manchmal ein ganzes Leben gezeichnet. Die Dunkelziffer ist hoch. Nicht alle trauen sich einem anderen Menschen anzuvertrauen. Oft erst als Erwachsene, viele, viele Jahre später. Und wenn man dann so Lebensberichte liest, dann prägt es das ganze Leben. Durch die Schuld der Väter, der Onkel oder wer auch immer. Oder wie ist es mit dem Klimawandel, der immer mehr voranschreitet? Ja, manche Menschen reagieren auf den Namen Greta Thunberg nahezu allergisch. Hat sie sich doch zu einem Sprachrohr der jungen Generation gemacht? Ihr Vorwurf, die Politik macht zu wenig für den Klimaschutz und gefährdet damit die Zukunft der jungen Generationen. Aus Gesprächen mit meinen Kindern daheim weiß ich, dass uns Älteren der Vorwurf gemacht wird, dass wir an der Klimakrise verantwortlich sind. Und das stimmt ja auch. Vor allem unser Konsumverhalten. dass sie auch auf Kosten der Menschen in ärmeren Ländern gilt. Und unser Streben nach immer mehr, höher und weiter, das hat alles dazu beigetragen. Das ist kein typischer Generationenkonflikt mehr. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Warum gilt das Sprichwort nicht mehr? Die Begründung: Denn, siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Das heißt, jeder ist selbstverantwortlich, wie er sein Leben führt. Und wer kann sein Leben retten? Da müssen wir jetzt über diese Verse hin weiterlesen. Da heißt gleich danach: Wenn nun einer gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt. Was ist Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit im Alten Testament, im Neuen Testament, in der ganzen Bibel hat immer etwas mit Beziehungen zu tun. Wie gehe ich mit Gott, wie gehe ich mit den Menschen um? Wenn ich Beziehungen gefährde oder gar zerstöre, dann werde ich schuldig. Dann verfehle ich das Ziel, wie das Wort Sünde wörtlich zu verstehen ist. Im Text heißen solche Menschen Gottlose oder Frevler. Und bei Gottlose dürfen wir jetzt nicht dran denken, an Atheisten, wie man sie in unserer Zeit gehabt hat. Die Frage hat sich da gar nicht gestellt, sondern die Frage hat sich gestellt, wie richte ich mein Leben aus? Frevler heißt, ich mache nicht, was Gott will. Im Text heißen sie Gottlose und Frevler, aber auch, später werden wir das dann auch hören, sie werden als eines Verbrechens sogar bezichtigt, wobei dabei nicht an Mord gedacht ist. Also wie sieht Gerechtigkeit aber dann praktisch aus? Für Recht und Unrecht gibt es klare Maßstäbe. Im Text geht es dann nämlich weiter. Ich lese den Text jetzt vor. Der ist eigentlich gar nicht Teil des Predigttextes, aber ist meiner Meinung nach zum Verständnis sehr, sehr wichtig. Also, wie schaut Gerechtigkeit praktisch aus? Der von den höhen Opfern nicht isst und seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel. Der seines nächsten Frau nicht befleckt und nicht liegt bei einer Frau in ihrer Unreinheit. Der niemand betrügt, der dem Schuldner sein Pfand zurückgibt und niemand etwas mit Gewalt nimmt, der mit den Hungrigen sein Brot teilt und den Nackten kleidet, der nicht auf Zinsen gibt und keinen Aufschlag nimmt, der seine Hand von Unrecht zurückhält und rechtes Urteil fällt unter den Leuten, der nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote hält, dass er treu danach tut. So handelt ein Gerechter. Entsprechend ist jemand ein Ungerechter, wenn er das Gegenteil tut. So, jetzt eine kurze Zwischenbemerkung. Wenn man dann beide liest, dann merkt man, jetzt wird es komplizierter. Jetzt wird es typisch jüdisch, könnte man sagen. So wie die Rabbiner heute noch denken. Da wird dann nämlich die Frage gestellt, wenn der Vater gerecht ist, aber der Sohn nicht. Und was ist, wenn der Sohn des Sohnes, also der Enkel des Vaters, dann wieder gerecht ist? Da gibt es eine Antwort. Nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters. Und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm alleine zugute kommen. Und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Bisher ist klar, wer als Gerechter lebt, der darf leben. Wer ein Gottloser ist, der muss sterben. Ganz schön krass, oder? Aber was heißt sterben? Drei jüdische Ausleger zu diesem Thema. Ich finde, wenn man im Alten Testament Texte lesen, also mir ist es wichtig, dann immer auch zu hören, zu lesen, was unsere jüdischen Geschwister dazu zu sagen haben. Drei Ausleger. Der erste: Es spielt keine Rolle, wer das ist und wann der gelebt hat. Das könnte ich auch rausfinden, ist aber nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, was er sagt. Sterben heißt in solchen Verbindungen schwer leiden, büßen, wie umgekehrt leben, so viel sein kann, wie glücklich oder glücklich sein. Und eine zweite Stimme: Die Verben sterben und leben bezeichnen in diesem Zusammenhang den Verlust von Gottes Wohlwollen und das damit verbundene Leiden bzw. das Gegenteil. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese beiden Aussagen hören? Wie geht es Ihnen? Meiner Meinung nach sind diese Aussagen gewagt. Als Christ kann ich dem nicht zustimmen. Dahinter steckt nämlich die Vorstellung eines Tun-Ergehen-Zusammenhang. Salopp formuliert: Wenn ich mich brav verhalte, dann geht es mir gut. Und wenn ich krank bin oder irgendein Leid mich belastet, dann bin ich selber schuld, weil ich mich nicht anständig verhalten habe. Doch wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das so nicht stimmt. Auf diesen Zusammenhang Tun und Ergehen, da müssen wir am Schluss noch einmal zurückkommen. Jetzt der dritte Ausleger. Sie allein stirbt. Sie, damit ist gemeint die Seele. Wörtlich heißt es hier nämlich, also Luther übersetzt hier jeder, der sündigt. Aber wörtlich steht hier eigentlich eine Seele, die sündigt, stirbt. Also, sie allein stirbt, bedeutet nicht, dass der Sünder sogleich tot umfällt. Auch Adam, dem für den Fall, dass er von der verbotenen Frucht genießt, der Tod angedroht wird, ist nicht unmittelbar nach dem Übertreten des Verbotes gestorben. Adam wird lediglich seine Sterblichkeit angesagt. Und jetzt kommt ein wichtiger Hinweis zu einem Vers, den wir gleich in seinem Zusammenhang hören werden, mit dem dann der zweite Teil des Predigttextes, den ich jetzt dann noch vorlesen werde. Denn, so sagt er, der Ausleger, ergibt sich, dass der Tod des Schuldigen gerade nicht eintreten soll, weil Gott nicht den Tod, sondern die Umkehr und damit das Leben wünscht. Ich finde das ein ganz interessanter Aspekt. Gott will, dass alle Menschen leben. Hören wir jetzt die Verse 21 bis 24 und 30 bis 32. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und hält meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, der soll am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an all seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode der Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern wegen seines Treuebruchs und seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch all eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Gott will, dass alle Menschen leben. Aber das geht nicht ohne das Gericht. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg. Gott will, dass alle Menschen leben. Und das betone ich jetzt schon zum dritten Mal in Folge. Was ist zu tun? Die Antwort: Umkehr und seine Gebote halten. Und das tun, was von einem Gerechten verlangt wird. Und wir haben es ja schon gehört. Recht und Gerechtigkeit üben. Umkehr verstanden als Abkehr, beziehungsweise sogar Wegwerfen der Übertretungen. Und schließlich macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das muss uns irritieren. Als ob wir das selber könnten. Ist es nicht so, dass Gott das macht? Bestätigung finden wir an zwei anderen Stellen im selben Buch. Kapitel 11, Vers 19 und 20. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und ähnlich dann Kapitel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das können wir nicht selber machen. Das schenkt Gott. Der Akzent liegt nach einem jüdischen Rabbiner auf neu. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und für den, der umkehrt, gilt die Zusage: Es soll nicht an all seine Übertretungen, die er begangen hat, gedacht werden. Und noch einmal, Gott will, dass alle Menschen leben. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So lesen wir im 1. Timotheusbrief. Und das ist ja auch die Grundaussage, die hinter der Geschichte vom verlorenen Sohn steht. Wir haben es ja in der Lesung gehört. Und ich finde es interessant, wir haben uns gar nicht abgesprochen, aber jetzt mein Schlusspart in der Predigt greift eigentlich genau das auf, was du am Anfang auch gesagt hast, Peter. Und wir merken, wie die Lieder, wie die Texte alle irgendwie heute gut zusammenpassen. Meiner Meinung nach ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang, den wir in dieser Predigt des Hesekiel finden, nicht mit unserem christlichen Glauben eins zu eins in Verbindung zu bringen. Wir werden nicht gerettet dadurch, dass wir seine Gebote halten und uns entsprechend verhalten. Rettung geschieht durch unseren Retter Jesus Christus. Wer sein Leben ihm anvertraut, der ist gerettet und muss sich nicht fürchten im letzten Gericht. Da wird dann zwar abgerechnet, Aber Jesus hat die Schuld schon für uns getragen bzw. dafür bezahlt. Jeder darf zu ihm kommen. Wer Jesus in sein Herz hineinlässt, dem sind seine Sünden vergeben. Als Christen, die wir Jesus nachfolgen, werden wir uns dann auch anders verhalten. Werden wir uns an seine Gebote halten, Recht und Gerechtigkeit üben. Also es ist genau umgedreht. Nicht wir tun was, dass wir gerechtfertigt sind, sondern Gott tut's, wenn wir umkehren. Und als Konsequenz daraus werden wir uns anders verhalten. Und ein letzter Gedanke. Als Christen sind wir uns bewusst, dass wir immer wieder sündigen. Durch unser Reden, unser Verhalten, durch unsere Gedanken. Und dadurch belasten wir unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Und deshalb müssen wir jeden Tag neu umkehren. Wie es sinngemäß schon Martin Luther in der ersten seiner 95 Thesen beschrieben hat. Mit Psalm 51 können wir dann beten: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Mit jedem neuen Tag kann ein neues Leben beginnen. Amen.
Thank you.
Vielen Dank, lieber Jürgen, für deinen Dienst, für deine Wortbetrachtung. Die Abkündigungen sind wie folgt. Die Einlagen der vergangenen Woche betrugen insgesamt 248 Euro. Der Herr segne die Geberinnen und Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für die Gebärdenchorarbeit der gebärdensprachlichen Kirchengemeinde in Bayern bestimmt. Gebärdenchöre sind wichtige Brücken zwischen Gebärdenpoesie und biblischer Botschaft. Mit ihrer Kollekte unterstützen sie abwechslungsreiche und anschauliche Gottesdienste und Veranstaltungen, in denen Gottes Liebe lebendig und sichtbar wird. Dann am Ausgang liegen Flyer aus für die Juli-Sammlung der Diakonie Bayern. Wenn Sie spenden möchten, nehmen Sie gerne einen Flyer mit, damit Sie hier die Bankverbindung bekommen. Die Missionsgaben im Juli sind für Abla Portugal bestimmt, eine Missionsgesellschaft, die sich da speziell für die Inwendigen kümmert. Wenn Sie Gebetsanliegen haben, die in den Fürbitten aufgenommen werden sollen, bitten wir Sie, diese zu Hause aufzuschreiben und in den Briefkasten beim Pfarramt einzuwerfen, mit oder ohne Namen. Dann am Donnerstag, den 14.07., also die Woche hinaus, da lädt Triangel, das bewährte Team, ein zum Mittagessen um 12.30 Uhr. Es bittet um Anmeldung bis kommenden Sonntag am 10.07. Melden Sie sich bitte an für dieses wunderbare Essen. Wir lassen uns überraschen. Dann hat uns ein Brief erreicht von dem zukünftigen Team der Konfis. Ich lese ihn vor. Liebe Gemeinde, am Dienstag, 5.7. startet unser neuer Konfikurs mit 11 Konfirmandinnen und Konfirmanden. Wir fahren gemeinsam im September auf Konfirmandenfreizeit und würden gerne aktiv zur Finanzierung beitragen. Und jetzt hören wir mal, was Sie für Vorschläge haben. Wir haben folgende Termine für Sie. Am 17.07., also jetzt in zwei Wochen, werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden nach dem Gottesdienst einen Kuchenverkauf anbieten. Erlös für die Konfi-Freizeit. Gerne können eigene Behälter zum Transport mitgebracht werden. Also wenn Sie mit nach Hause nehmen, bringen Sie ein bisschen Gefäß mit. Also hier Behälter und Transport. Also Sie erwarten, dass man dann schon zuschlägt. So, dann geht es weiter diesbezüglich. Am 31.07., also Ende des Monats, werden Sandra Pfalzer und Evi Anders mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden nach dem Gottesdienst eine Suppenküche anbieten. Auch der Erlös fließt in diese Konfirmandenfreizeit. Deshalb heißt es, am 31.07. bleibt die Küche aus, wir gehen ins Gemeindehaus. Sie schließen ab, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vorbeischauen und viel Hunger mitbringen. Ihr Konfitier. Findet auch wunderbar hier für das Organisieren und mit dabei sein. Also wunderbar. So, es geht noch hier etwas weiter. Dann der nächste Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10.07. um 10 Uhr. Ökumenischer Gottesdienst beim Gartenfest im Brunnogarten in Buxheim. Pater Xavier von der katholischen Gemeinde ist dabei und von uns die Marion Trubatsch. Auch bei schlechtem Wetter ist Gottesdienst, dann geht man in die Pfarrkirche, also nächsten Sonntag um 10 Uhr in Buxheim. Ja,
dass wir jetzt alles ist noch aus unserer Reihe irgendwas noch mitzuteilen. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Wir wollen pünktlich ja ewiger Gott, du gibst deine Schöpfung nicht verloren. Wir bitten dich für die, die sich verirrt haben, in Ratlosigkeit und Kälte, für die, die sich verstrickt haben in Schuld und Selbstbezogenheit, für die, die sich selbst verloren haben, in Angst und Verzweiflung. Du suchst die, die verloren gegangen sind. Mache dich auf, du Ewiger, und hole sie in deine Liebe. Erbarme dich. Wir bitten dich für die, die eingesperrt sind, in Lagern und Gefängnissen, für die, die dem Krieg ausgeliefert sind und der Willkür anderer Menschen, für die, die zu schwach sind vor Hunger und Krankheit. Du suchst die, die verschwunden sind. Mache dich auf, du Ewiger, und rette sie mit deiner Gerechtigkeit. Erbarme dich. Wir bitten dich für die, die an dir festhalten im Glück, für die, die dir vertrauen trotz Not und Gefahr, für die, die dich suchen in aller Welt. Du findest uns und gibst uns nicht preis. Mache dich auf, komm uns entgegen. Feiere mit uns und unseren Kindern, feiere mit allen, die zu dir gehören, das Fest deiner Liebe. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder. Amen.
Amen.
Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.